Am 10. Januar 1934 wurde Marinus van der Luppe in Leipzig hingerichtet und ihm wurde vorgeworfen, beziehungsweise war er einer der Brandstifter oder der Brandstifter des Reichstages, dem Reichstagsbrand am 24. Februar 1933. Ein ja sehr historisches Ereignis bis heute. Und dieser Brand wird als entscheidende oder als eine der entscheidenden Etappe eben zu der Errichtung der Diktatur in Deutschland angesehen. Ich habe jetzt hier am Telefon Robert Brack aus Hamburg, ein Polit-Krimi-Autor, der eben 2012 einen Roman dazu verfasst hat, Unter den Schatten des Todes. Und wir wollen heute ein bisschen eben über Marinus van der Luppe reden. Was war das für ein Mensch? Was hat ihn da getrieben, eben den Reichstag in Brand zu setzen? Erst einmal hallo.
Hallo, guten Tag.
Ja, du hast dich näher eben mit van der Luppe beschäftigt. Magst du denn einmal kurz so die Vita vielleicht von ihm unseren HörerInnen erzählen?
Also Marinus van der Luppe war ja, als er die Tat begangen hat, noch relativ jung. Und das muss man auch, glaube ich, mit einbeziehen. Der ist 1909 geboren und war ein Holländer, der aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen kam. Auch früh schon Tod seiner Mutter und ist dann in sehr armen Verhältnissen bei seiner Halbschwester aufgewachsen und sowas. War also jemand, der wirklich aus dem Proletariat kam, das kann man wirklich so sagen, und hat eine Maurerlehre gemacht in Holland. Und während der Maurerlehre kam er natürlich in Kontakt mit kommunistischen Arbeitern, die ihn dann von der Sache überzeugt haben. Und für ihn war es dann sozusagen langsam seine Lebensaufgabe geworden, für die Befreiung der Arbeiter zu kämpfen. Und dazu hat er sich auch irgendwann dem Jugendverband der Kommunistischen Partei in Holland angeschlossen und hat auch fleißig Propagandaarbeit gemacht, hat die Arbeitslosen organisiert, hat auch dafür gesorgt, dass die Unterstützung ausgezahlt wurde, wenn der Staat sich geweigert hat und sowas, war also in richtigen politischen Aktionen richtig drin, ist aber innerhalb der Kommunistischen Partei schon ziemlich früh angeeckt, weil er nicht auf Linie zu bringen war. Er hatte eine ganz spezielle eigene Philosophie und Vorstellung von der Revolution und von der Befreiung vom Sozialismus und Kommunismus. Die passte nicht rein in diese straff organisierte Partei. Und seine Idee war ohnehin auch, auf die Spontanität der Massen, also der Proletarier, zu setzen und gar nicht so sehr auf Organisation, weil er meinte, dass die Befreiung der Arbeiter, die Sache der Arbeiter selbst sein wird, wie das ja auch oft genug propagiert wurde. Aber für ihn war der Apparat gar nicht so wichtig. So von heute aus betrachtet, könnte man ihn vielleicht so als Anti-Autoritären auch bezeichnen. Also nicht zufällig wurde er ja dann so im Zuge der 68er-Bewegung auch wieder überhaupt entdeckt und man hat ihn damals ernsthaft nochmal als Person untersucht. Marinus van der Luppe war auch jemand, der ständig unterwegs war. Also er war auch schon ziemlich früh auf Reisen. Dazu muss man allerdings sagen, er ist viel zu Fuß gegangen. Er war ja arm. Zu Fuß gegangen oder hat sich mal so ein bisschen von Leuten mitnehmen lassen oder so. Er hat auch mal eine Reise mit einem Motorrad gemacht, aber später dann so in den 30ern war er, glaube ich, so arm, dass er da kaum noch andere Möglichkeiten hatte als zu wandern. Weshalb er auch oftmals eingesperrt wurde, weil er als Landstreicher verhaftet wurde. Und immer wenn er unterwegs war, war es ihm ein Anliegen, mit revolutionär gesinnten Arbeitern zusammenzukommen. Also Syndikalisten, Anarchisten, Rätekommunisten, mit denen er viel Kontakt hatte, weil deren Idee von einem spontanen Aufstand seinen Gedanken von einer Revolution und Befreiung eher näher kam. Also er war wirklich für so einen Jungen, der keine Chance hatte, sich groß zu bilden, war ja eigentlich jemand, der schon ein bisschen einen Weitblick hatte. Er hat auch versucht, sich mit philosophischen Werken zu befassen. Das ist später überhaupt gar nicht mehr erwähnt worden. Man hat ihn dann immer eher so als einen dummen Kerl hingestellt. Aber die Beschäftigung mit Marxismus, auch mit Hegel oder sowas, das hat er alles versucht. Das war vielleicht für ihn ein bisschen schwierig, weil er ja gar nicht gebildet war. Aber er hat sich dann schon irgendwie so eine Art von komplexer Philosophie für sich so zurechtgelegt, die ihm schon so eine Begründung war, warum er auch so aktiv war und warum ihm der Aktivismus so wichtig war. Also das jetzt mal so zur Charakterisierung von der Ausgangslage. Also was für ihn wirklich entscheidend außerdem noch war, dass er bei seiner Arbeit als Maurer einen Unfall hatte und dadurch fast erblindet ist. Das ist auch für die Geschichte später im Reichstag noch ganz wichtig, denn er konnte sehr, sehr schlecht sehen. Dementsprechend also fragt man sich natürlich, wieso jemand es dann schaffen kann, einen ganzen Reichstag anzuzünden, was rein technisch betrachtet ja schon eine ziemlich große Aufgabe gewesen war. Das Entscheidende ist jetzt natürlich, was hat er dann in Berlin gemacht, als er im Februar 33 dorthin kam? Und da wird es dann bei der ganzen Erzählung oder bei der ganzen Forschung und den Ergebnissen der historischen Forschung etwas schwierig, weil das sehr lückenhaft ist und oftmals auch sehr beeinflusst ist vom jeweiligen Standpunkt des Historikers. So gab es zum Beispiel zum einen natürlich die nationalsozialistische Propaganda, die ihn, nachdem er dort im Reichstag aufgegriffen wurde, als der brannte, die ihn dann in die Ecke der Kommunisten gestellt haben. Und es gab das andere, dass die Kommunisten ihn verleumdet haben als Handlanger der Nazis. Es gab dann wiederum Leute, die gesagt haben, er muss ein Einzeltäter gewesen sein, weil es unmöglich ist, dass so wie er agiert hat, dann noch irgendjemand dabei war. Dann gab es aber wieder Forschungsergebnisse, die gezeigt haben, dass er in Berlin unheimlich viele Leute aus ganz vielen verschiedenen politischen Gruppen kannte, sodass man also nicht sagen kann, das war ein einsamer Verrückter, der da reingegangen ist und gezündelt hat, weil ihm gerade irgendwie das so in den Sinn gekommen ist. Der war ziemlich gut vernetzt in Berlin und kannte Leute aus dem Bereich der KPD, aus dem Bereich der Syndikalisten, also die Allgemeine Arbeiterunion war das zum Beispiel. Er kannte auch so einige Anarchisten und sowas und war dementsprechend also jetzt nicht jemand, der von Holland nach Berlin gereist ist, den Reichstag angezündet hat und das ganze Unheil verursacht. Genauso wenig kann man ernsthaft betrachten, dass er mit seiner Grundüberzeugung als Revolutionär, als Sozialist oder als Rätekommunist oder was auch immer er sich da so genannt hätte, dass er dann plötzlich innerhalb von 4, 5 oder 6 Tagen in Berlin von irgendwelchen Nazi-Agenten umgedreht wird und dann plötzlich für die arbeitet. Das ist, wenn man die ganzen Forschungsergebnisse anguckt, eigentlich ziemlich unwahrscheinlich, weil dafür überhaupt gar keine konkreten Belege da sind. Und das andere ist, dass er von seiner Persönlichkeit her wohl das war, was man heute, man würde vielleicht sagen, eine richtig ehrliche Haut, vielleicht ein Hitzkopf, vielleicht auch ein bisschen ein Spinner, vielleicht jemand, der es mit der Revolution schon beinahe zu so einem Kult getrieben hat, der schon religiöse Züge angenommen hat, aber er war trotzdem ein aufrechter, antiautoritärer, kommunistischer Proletarier, der nach Berlin ja extra deswegen gekommen ist, weil er die Machtübernahme der Nazis verhindern bzw. rückgängig machen wollte. Er kam hin und wollte die alle zum Aufstand gegen die Nazis aufstacheln, weil er der Überzeugung war, und das waren übrigens viele andere Menschen damals ja auch, dass es unmöglich ist, in Deutschland gegen die Macht der Arbeiter eine Diktatur zu errichten. Denn Deutschland hatte damals die größte und stärkste Arbeiterbewegung in ganz Europa. Die war nun unglücklicherweise gespalten in Sozialdemokraten und Kommunisten, aber sie war sehr, sehr stark. Und gerade auch in Berlin waren die Arbeiter bevölkerungsmäßig sogar in der Mehrheit. Weshalb also Marinus van der Lippe dachte, wenn er in Berlin ist, durch bestimmte Aktionen so Fanale setzt, dass sie aufgestachelt werden, um gegen die Nazis aufzubegehren, dass dann zweifellos die Faschisten besiegt werden und praktisch über Nacht der Kommunismus über Deutschland hereinbricht, was sein Ideal gewesen wäre, was dann allerdings, als er es angefangen hatte in Berlin, etwas schwierig war, weil die Kommunisten, die Sozialdemokraten und sogar die Anarchisten, die er getroffen hatte, alle dachten, der geht viel zu weit, das kann er nicht ernst meinen, das ist absolut zu viel. Er will von heute auf morgen den totalen Aufstand, das ist unmöglich, und haben sich dann immer von ihm distanziert, weshalb er dann ja in den letzten Tagen auch auf diese verrückte Idee verfallen ist, selber Institutionen, die seiner Ansicht nach an der Unterdrückung der Arbeiter arbeiten, in Brand zu setzen. Also er hat ja das Wohlfahrtsamt in Neukölln zum Beispiel angezündet, er hat versucht, das Rathaus anzuzünden und er hat sogar versucht, das Schloss anzuzünden, alles allerdings nur mit so Kohlenanzündern, die er dann später auch im Reichstag dabei hatte. Und das zum Beispiel zeigt eigentlich, richtig organisiert war er wirklich nicht. Und viel Effekt hatte das alles auch gar nicht gehabt. Und das Komische dann eben ist, wenn man sich das anguckt, also wie dilettantisch er diese drei Häuser da versucht hatte anzuzünden, dass er dann plötzlich im Reichstag so effektiv gehandelt haben soll, wo er da ja auch nur Kohlenanzünder bei sich hatte, das verwundert einen dann schon. Und da geht es dann los mit den Schwierigkeiten, diese verschiedenen Theorien dann auseinanderzukriegen oder zusammenzukriegen, je nachdem. Also die Kommunisten haben gesagt, er war es alleine. Spätere Historiker in Deutschland in den 50er Jahren haben gesagt, ja, das war er ganz alleine. Dann haben die Nazis gesagt, er wäre von den Kommunisten beauftragt gewesen. Es wurden ja auch noch andere Kommunisten mit der ganzen Sache da angeklagt und allerdings nicht zum Tode verurteilt. Und dann ist ein einziger Wust entstanden an verschiedenen Theorien und ganz, ganz viele Bücher wurden geschrieben, alle über Marinus van der Lubbe und den Reichstagsbrand. Und nirgendwo kann irgendeiner von den Historikern behaupten, er hätte es wirklich herausgefunden, was passiert ist.
Dieser Prozess, vielleicht auch ganz spannend ist, dass es eine eigene Lex Lubbe dann gab. Vielleicht dazu noch mal ein paar Worte.
Ja, also man muss ja Folgendes sagen. Also Marinus van der Lubbe war jetzt, als er das gemacht hat, ziemlich optimistisch, dass ihm nicht sehr viel passieren wird. Der war in Holland mehrmals im Gefängnis gewesen und hat das alles stoisch ertragen. Also wegen irgendwelcher politischer Vergehen oder auch wegen gewisser Randalierungsgeschichten, wenn er da mit Jugendlichen in die Behörden reingezogen ist oder sowas. Der kannte sich also aus, wie man sich im Gefängnis verhält. Und er hatte gedacht, wenn er jetzt verhaftet wird, und er ließ sich ja auch einfach verhaften, dann wird er wegen Brandstiftung angeklagt. Das ist vergleichsweise eine Lappalie. Er bleibt eine Weile da drin. Wahrscheinlich hat er auch noch den Wunschgedanken gehegt, dass er ja sowieso dann gleich wieder freigelassen wird, weil der große Aufstand gegen die Nazis losbricht und er dann eher als Held dastehen wird, weil er ja meinte, dass nichts passieren kann, außer eine kleine Anklage, beziehungsweise dass er entlassen wird. Dass es ein extra Gesetz geben würde, was gemacht wird, nur damit man ihn zum Tode verurteilen wird, das hätte er niemals gedacht. Er hat ja sogar noch Witze darüber gemacht, die er als er bei den ersten Verhören durch die Polizei, da war er noch ziemlich aufgeweckt und auch recht forsch und hat sich dann auch über den verhörenden Kommissar lustig gemacht und hat, als der ihn gefragt hat, was haben Sie denn gedacht, als Sie damals vor dem Reichstag standen und so, und er sagte, naja, was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, jetzt stehe ich hier vor diesem schönen großen Gebäude. Hat sich also eigentlich sehr sicher gefühlt, dass ihm nicht sehr viel passieren kann, dass er dann in diese Mühle der Nazi-Justiz reingerät und zu einem Opfer der Nationalsozialisten wird, das hat er nie im Leben gedacht. Und er hätte sicherlich auch sich nicht vorstellen können, in einem Schauprozess aufzutreten, wo er kaum eine Chance hatte, etwas zu sagen, weil sie ihn im Gefängnis ganz offensichtlich unter Drogen gesetzt hatten, sodass er überhaupt gar keine Chance hatte, sich selbst persönlich zu verteidigen. Es waren ja noch andere Kommunisten, also richtige aus der kommunistischen Bewegung, kommen intern, Dimitrov und so weiter, dort angeklagt. Also Dimitrov hat das ja als Propagandabühne ausnutzen können, diesen Schauprozess der Nazis, und hat die ganze Anklage, die gegen die Kommunisten da aufgebracht wurde, hat er im Grunde genommen in Grund und Boden gestampft. Das war eine sehr peinliche Veranstaltung für die Nazi-Justiz und ein ziemlicher Triumph für die kommunistische Bewegung. Nur ist Marinus van der Lubbe, der ja da gar nicht dazugehörte, vollkommen durchgefallen durch diese ganze Geschichte und war ja dann, also hatte keine Chance, sich ernsthaft zu verteidigen, weil er auch kein Apparat hinter sich hatte. Und abgesehen davon wurde er im Gefängnis ganz offensichtlich unter Drogen gesetzt und war im Prozess total apathisch und völlig hilflos und hatte keine Möglichkeit, sich zu äußern. Er ist an einem Tag, an einem Prozesstag, ist er kurz aufgewacht aus dieser ganzen Trance, in der er da war, und hatte ein paar Fragen beantwortet, die auch genau an das angeschlossen haben, was er vor dem Prozess bei den Aussagen vor der Polizei gesagt hat. Hat sich also nicht weiter widersprochen oder sowas, aber er hatte im Grunde genommen keine Chance, sich zu verteidigen. Und das Gesetz, was extra für ihn konstruiert wurde, damit man ihn zum Tode verurteilen kann, das war ja dann dieses Lex van der Lubbe. Und es ging darum, dass die Nazis ein Zeichen setzen, Widerstand ist zwecklos, wird mit dem Tode bestraft. Und hier seht ihr, diesen Holländer werden wir jetzt hinrichten. Und das sollte sozusagen ein Baustein sein, um den Widerstand zu brechen. Und dementsprechend also war das von Anfang an ein Unrechtsurteil, das dann später ja auch hat ewig gedauert, bis man das überhaupt nochmal wieder aufgenommen hat und nochmal darüber nachgedacht hat, ob dieses Urteil überhaupt noch immer Bestand haben darf in der Rechtsprechung. Da hat sich ja auch seine Familie drum gekümmert, dass man ihn ein bisschen rehabilitiert. Und zu teilen ist das ja auch gelungen. Und man guckt heute ja auf die Person auch wieder ein bisschen anders.